Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Britta Friedrich leitet seit März 2022 den Migros-Pionierfonds und liest heute aus Fabian die Geschichten eines Moralisten von Erich Kästner. Auf der Suche nach Anständigkeit verliert Fabian alles und schafft es trotzdem, Menschlichkeit hochzuhalten. Im Gespräch mit Jan van Ditzhuizen spricht Britta im Anschluss darüber, dass sie das große Privileg hat, in ihrem Job sehr vielen solchen Fabians zu begegnen. Das sind Menschen, die sich den großen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und versuchen, eine Lösung zu finden und diese leicht trotzige Jetzt-erst-recht-Haltung an den Tag legen. Brittas Appell ist, sich immer wieder die Frage stellen, was ist mein Anspruch an mein Menschsein? Welcher Mensch möchte ich sein? Und sich auch dafür zu entscheiden.
Am nächsten Morgen kam Fabian müde ins Büro. Außerdem hatte er einen Kater. Fischer, der Kollege, begann die Arbeit damit, dass er zunächst frühstückte. Wo nehmen Sie bloß den permanenten Hunger her? Fragte Fabian. Sie verdienen weniger als ich. Sie sind verheiratet. Sie haben ein Sparkonto. Und dabei essen Sie derart viel, dass ich davon mitsatt werde. Fischer kaute. Es liegt bei uns in der Familie, erklärte er. Wir Fischers sind dafür berühmt. Man sollte ihrer Familie ein Denkmal bauen, sagte Fabian ergriffen. Fischer rutschte unruhig auf dem Stuhl umher. Bevor ich's vergesse, Kunze hat eine Inseratenserie gezeichnet, zu der wir gereimte Zweizeiler liefern sollen. Das liegt Ihnen sicher. Ihr Zutrauen ehrt mich, sagt Fabian. Aber ich habe noch mit den Schlagzeilen für die fotomontierten Plakate zu tun. Dichten Sie inzwischen ruhig drauf los. Denn was nützt Ihnen und Ihrer werten Familie das Frühstücken, wenn sich's nicht reimt? Er sah durchs Fenster zur Zigarettenfabrik hinüber und gähnte. Der Himmel war grau wie der Asphalt auf den Radrennbahnen. Fischer ging auf und ab, gab Falten lebhaften Unwillens zum Besten und fing Reimwörter. Fabian rollte ein Plakat auf, befestigte es mit Reißzwecken an der Wand, stellte sich in die entlegenste Zimmerecke und starrte das Plakat an, das mit einer Fotografie des Kölner Domes und einer vom Plakathersteller daneben errichteten, dem Dom an Größe nichts nachgebenden Zigarette bedeckt war. Er notierte, nichts geht über. So groß ist, turmhoch über allen, völlig unerreichbar. Er tat seine Pflicht, obwohl er nicht einsah, wozu. Fischer fand keinen Reim und keine Ruhe. Er fing eine Unterhaltung an. Bertuch erzählt, es stünden wieder Kündigungen bevor. Schon möglich, sagte Fabian. Was fangen Sie an, fragte der andere, wenn man Sie hier vor die Tür setzt. Denken Sie, ich habe mein Leben seit der Konfirmation damit verbracht, gute Propaganda für schlechte Zigaretten zu machen? Wenn ich hier fliege, suche ich mir einen neuen Beruf. Auf einen mehr oder weniger kommt es mir nicht mehr an. Erzählen Sie mal was von sich, bat Fischer. Während der Inflation habe ich für eine Aktiengesellschaft Börsenpapiere verwaltet. Ich musste jeden Tag zweimal den Effektivwert der Papiere ausrechnen, damit die Leute wussten, wie groß ihr Kapital war. Und dann? Und dann habe ich mir für etwas Valute einen Grünwarenladen gekauft. Warum gerade einen Grünwarenladen? Weil wir Hunger hatten. Überm Schaufenster stand Dr. Fabians Feinkosthandlung. Frühmorgens, wenn es noch dunkel war, zogen wir mit einem wackeligen Handwagen in die Markthalle. Fischer stand auf. Wie? Doktor sind Sie auch noch? Ich machte die Prüfung in dem gleichen Jahr, in dem ich beim Messeamt als Adressenschreiber angestellt war. Wie hieß denn die Dissertation? Sie hieß, hat Heinrich Kleist gestottert? Erst wollte ich anhand von Stiluntersuchungen nachweisen, dass Hans Sachs Blattfüße gehabt hat. Aber die Vorarbeiten dauerten mir zu lang. Genug jetzt, dichten Sie lieber. Fischer schielte neugierig zu ihm hin, doch er wagte nicht, das Gespräch zu erneuern. Seufzend drehte er sich im Stuhl herum, musterte seine Reimnotizen. Er beschloss, Brauchen auf Rauchen zu reimen, kletterte das Schreibpapier, das vor ihm lag, und kniff, der Inspiration vertrauend, die Augen zu. Aber da klingelte das Telefon. Er hob ab und sagte, ja, ja, ist hier, einen Augenblick, Dr. Fabian kommt sofort. Und zu Fabian meinte er, Ihr Freund Labude. Fabian nahm den Hörer. Tag, Labude, was gibt's? Seit wann betiteln dich die Zigarettenfritzen? Fragte der Freund. Ich habe aus der Schule geplaudert. Geschieht dir recht. Kannst du heute zu mir kommen? Ich komme. In Wohnung Nummer 2. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Labude. Er hängte ab. Fischer hielt ihn am Ärmel fest. Dieser Herr Labude, das ist doch Ihr Freund. Warum nennen Sie ihn eigentlich nie beim Vornamen? Er hat keinen, meinte Fabian. Die Eltern haben seinerzeit vergessen, ihm einen zu geben. Er hat überhaupt keinen Vornamen. Nein, denken Sie an. Er will sich seit Jahren nachträglich einen beschaffen, aber die Polizei erlaubt es nicht. Sie veralbern mich ja, rief Fischer gekränkt. Fabian klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und sagte, Sie merken alles. Dann widmete er sich von neuem dem Kölner Dom, schrieb ein paar Schlagzeilen auf und brachte sie zu Direktor Breitkopf. Sie können sich mal ein hübsches, kleines Preisausschreiben ausdenken, meinte der Direktor. Ihr Prospekt für Detailhändler hat uns ganz gut gefallen. Fabian verbeugte sich leicht. Wir brauchen etwas Neues, fuhr der Direktor fort. Ein Preisausschreiben oder etwas Ähnliches. Es darf aber nichts kosten, verstehen Sie? Der Aufsichtsrat hat schon neulich geäußert, er müsse den Reklameetat möglicherweise um die Hälfte reduzieren. Was das für Sie bedeuten würde, können Sie sich denken, hm? Also, junger Freund, an die Arbeit, bringen Sie mir mal was Neues. Ich wiederhole aber, so billig wie möglich. Nen Morgen. Fabian ging. Fabian geht dann, trifft sich mit seinem Freund, erlebt eine äußerst wilde Nacht, geht am nächsten Tag ins Büro und hat aber einen Gast über Nacht mit reingebracht. Er geht ins Büro wieder und es kommt, wie es kommen muss. Er verliert seinen Job. Danach streunt er ziellos durch Berlin und trifft auf einen Obdachlosen. Und er selber eigentlich in höchster Not, ohne Job und ohne Aussicht auf einen neuen Job, nimmt diesen Obdachlosen mit nach Hause. Was nicht ganz einfach ist, weil er wohnt in einer Pension und die Wirtin hat ein hartes Regime und achtet genau darauf, wer da ein- und ausgeht. Also gilt es, diesen blinden Passagier zu verstecken. Das machen sie am nächsten Morgen. Ich dachte in den Schrank, sagt Fabian. Der Schrank als Wohnstätte, das war bis heute ein Privileg der Ehebruchlustspiele. Brechen wir mit dieser Tradition, verehrter Gastfreund. Ihnen ist mein Vorschlag doch genehm. Der Erfinder, so nennt sich der Obdachlose, öffnete den Schrank, blickte skeptisch hinein und fragte, pflegen Sie lange zu baden? Fabian beruhigte ihn, schob den zweiten Anzug, den er besaß, beiseite und hieß den Gast einsteigen. Der alte Herr nahm seine Pelerine um, setzte den Hut auf, klemmte den Schirm unter den Arm und kroch in den Schrank, der in allen Fugen krachte. Und wenn sie mich hier findet, tja, dann ziehe ich wohl am ersten aus. Die gute Nachricht ist, sie findet ihn nicht. Er kann dort bleiben und Fabian macht sich dann auf den Weg zum Arbeitsamt. Nachdem er 3 Beamte absolviert hatte, das heißt nach 2 Stunden, erfuhr er, dass er fehl am Ort sei und sich an eine westliche Filiale zu wenden habe, die speziell für Büroangestellte bestimmt war. Er fuhr mit dem Autobus zum Wittenbergplatz und ging in das angegebene Lokal. Die Auskunft war falsch gewesen. Er geriet mitten in eine Schar arbeitsloser Krankenschwestern und Kindergärtnerinnen und erregte als einzig männlicher Besucher die größte Aufmerksamkeit. Er zog sich zurück, trat auf die Straße und fand, ein paar Hausnummern weiter, einen Laden, der wie das Geschäft eines Konsumvereins aussah, jetzt aber eben jene Filiale des Arbeitsamtes darstellte, in der er sich melden sollte. Hinter dem ehemaligen Ladentisch saß ein Beamter, davor standen in langer Kette erwerbslose Angestellte, legten einer nach dem anderen die Stempelkarte vor und erhielten den erforderlichen Kontrollvermerk. Fabian war erstaunt, wie sorgfältig diese Arbeitslosen gekleidet waren. Manche konnten geradezu elegant genannt werden und wer ihnen auf dem Kurfürstendamm begegnet wäre, hätte sie fraglos für freiwillige Müßiggänger gehalten. Vermutlich verbanden die Leute den morgigen Gang zur Stempelstelle mit einem Bummel durch die vornehmen Geschäftsstraßen. Vor den Schaufenstern stehen zu bleiben, kostete noch immer nichts. Und wer wollte erkennen, ob sie nichts kaufen konnten oder ob sie es nur nicht wollten? Sie trugen ihre Feiertagsanzüge und sie taten recht daran. Denn wer hätte so viele Feiertage wie sie? Fabian las die Druckschriften, die an den Wänden hingen. Es war verboten, Armbinden zu tragen. Es war verboten, Umsteigebilletts der Straßenbahn von den Erstinhabern zu übernehmen und weiter zu benutzen. Es war verboten, politische Debatten hervorzurufen und sich an ihnen zu beteiligen. Es wurde mitgeteilt, wo man für 30 Pfennige für ausgesprochen nahrhaftes Mittagessen erhalten könnte. Es wurde mitgeteilt, für welche Anfangsbuchstaben sich die Kontrolltage verschoben hatten. Es wurde mitgeteilt, für welche Berufszweige die Nachweiseadressen und die Auskunftszeiten geändert worden waren. Es wurde mitgeteilt, es war verboten, es war verboten, es wurde mitgeteilt. Das Lokal leerte sich allmählich. Fabian legte dem Beamten seine Papiere vor. Der Mann sagte, Propagandisten seien hier nicht üblich und er empfehle Fabian, sich an die Stelle zu wenden, die für freie Berufe, Wissenschaftler, Künstler zuständig sei. Er nannte die Adresse. Fabian fuhr mit dem Autobus bis zum Alexanderplatz. Es war fast Mittag. Er geriet in der neuen Filiale in eine sehr gemischte Gesellschaft. Den Anschlägen entnahm er, dass es sich möglicherweise um Ärzte, Juristen, Ingenieure, Diplomwirte und Musiklehrer handelte. »Ich bin jetzt bei der Krisenfürsorge«, sagte ein kleiner Herr. »Ich kriege 24,50 auf jeden Kopf meiner Familie, kommen in der Woche 2,72 Mark und auf einen Tag für einen Menschen 38 Pfennige. Ich habe es in meiner chronischen Freizeit ganz genau ausgerechnet. Wenn das so weitergeht, fange ich nächstens an einzubrechen.« »Wenn das so leicht wäre«, seufzte ein Nachbar, ein kurzsichtiger Jüngling. »Sogar stehlen will gelernt sein. Ich habe ein Jahr im Gefängnis gesessen. Also es gibt wirklich erfreulichere Milieus. Es ist mir vollkommen egal, wenigstens vorher«, erklärte der kleine Mann erregt. »Meine Frau kann den Kindern nicht mal mehr ein Stück Brot in die Schule mitgeben. Ich sehe mir das nicht länger an.« »Als ob stehlen Sinn hätte«, sagte ein großer, breiter Mensch, der am Fenster lehnte. »Wenn der Kleinbürger nichts zu fressen hat, will er gleich zum Lumpenproletariat übergehen. Warum denken Sie nicht klassenbewusst, Sie kleine hässliche Figur? Merken Sie noch immer nicht, wo Sie hingehören? Helfen Sie, die politische Revolution vorzubereiten. Bis dahin sind meine Kinder verhungert. Wenn man sie einsperrt, weil sie geklaut haben, verhungern Ihre werten Herren Kinder noch rascher«, sagte der Mann am Fenster. Der kurzsichtige Jüngling lachte und schaukelte entschuldigend mit der Schulter. »Meine Sohlen sind völlig zerrissen«, sagte der kleine Herr. »Wenn ich jedes Mal hierher laufe, sind die Schuhe in einer Woche hin. Und zum Fahren habe ich kein Geld.« »Kriegen Sie denn keine Stiefel von der Wohlfahrt?«, fragte der Kurzsichtige. »Ach, ich habe so empfindliche Füße«, erklärte der kleine Herr. »Hängen Sie sich auf«, meinte der Mann am Fenster. »Er hat einen so empfindlichen Hals«, sagte Fabian. Der Jüngling hatte ein paar Münzen auf den Tisch gelegt und zählte sein Vermögen. »Die Hälfte des Geldes geht regelmäßig für Bewerbungsschreiben auf. Porto braucht man, Rückporto braucht man. Die Zeugnisse muss ich mir jede Woche 20 Mal abschreiben und beglaubigen lassen. Kein Mensch schickt die Papiere zurück, nicht einmal eine Antwort erhält man. Aber die Behörden, die tun, was sie können«, sagte der Mann am Fenster. »Unter anderem haben sie Gratiszeichenkurse für Arbeitslose eingerichtet. Das ist eine wahre Wohltat, meine Herren. Erstens lernt man Äpfel und Beefsteaks malen und zweitens wird man davon satt. Die Kunsterziehung als Nahrungsmittel.« Der kleine Herr, dem jeder Humor abhanden gekommen zu sein schien, sagte bedrückt: »Das nützt mir nichts. Ich bin nämlich Zeichner.« Dann ging ein Beamter durch den Warteraum und Fabian erkundigte sich, vorsichtig geworden, ob er Aussicht habe, hier abgefertigt zu werden. Der Beamte fragte nach dem Ausweis des regionalen Arbeitsamts. »Sie haben sich noch nicht gemeldet.« »Tja, das müssen Sie vorher erledigen.« »Jetzt gehe ich also wieder dorthin, wo ich vor fünf Stunden die Tournee begonnen habe«, sagte Fabian. Aber der Beamte war schon nicht mehr da. »Die Bedienung ist zwar höflich«, meinte der Jüngling, »aber dass die Auskünfte immer stimmen, also das kann kein Mensch behaupten.« Fabian fuhr mit dem Autobus zum Arbeitsamt seines Wohnbezirks. Er hatte bereits 1 Mark Fahrgeld verbraucht und blickte vor Wut nicht aus dem Fenster. Als er ankam, war das Amt geschlossen. »Zeigen Sie mal Ihre Papiere her«, sagte der Portier. »Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen.« »Aha«, erklärte der Türsteher nach eingehender Lektüre. »Sie sind ja gar nicht arbeitslos. Sie haben bis zum Monatsende gewissermaßen bezahlten Urlaub.« »Das Geld haben Sie doch von Ihrer Firma erhalten«, Fabian nickte. »Ach, dann kommen Sie mal in 14 Tagen wieder«, schlug der andere vor. »Bis dahin können Sie sich ja mit Bewerbungsschreiben probieren. Lesen Sie die Stellenangebote in den Zeitungen. Viel Sinn hat das nicht, aber man soll es nicht beschreien.«
Herzlichen Dank für diesen Ausschnitt. Das ist fast schon eine Ode an die deutsche Bürokratie.
Ja, ja, durchaus.
Warum hast du heute genau dieses Buch mitgebracht?
Also der Fabian gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Und wie du schon eingangs gesagt hast, es begleitet einen Menschen dabei, das Menschliche hochzuhalten gegen jegliche Widerstände und Widrigkeiten. Und eigentlich geht es darum, jemanden zu beobachten, der versucht, das Richtige zu tun. Und ich glaube, dass es uns gut täte, uns auch immer wieder zu fragen, wann mache ich denn das Richtige, wie kann ich denn das Richtige tun?
Du hast es gesagt, dass das Menschliche hochhalten, auch wenn es schwieriger wird, um das Richtige zu tun. Jetzt auch in den Stellen, die du vorgelesen hast, ich habe das Gefühl, wird auch ein bisschen die institutionelle Gewalt ein bisschen thematisiert. Also ich meine, der Arbeitgeber kommt schlecht weg, die Vermieterin kommt schlecht weg, die Beamten kommen schlecht weg. Inwiefern spielt das heute auch wieder eine Rolle?
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es darum ging, wirklich die Institutionen das alles anzugreifen. Das ist ja schon der
Lauf der Dinge. Also nicht zwingend, aber mehr so die institutionelle Gewalt. Also
das ist natürlich der kleine Mann, ja. der im Fokus steht und der eine gewisse Ohnmacht spürt und eine gewisse Hilflosigkeit. Und ich glaube, wenn wir uns heute so umschauen, mit was für Herausforderungen wir konfrontiert sind, dann sind es vielleicht nicht nur die institutionellen, sondern es sind die Klimakrise, es sind die geopolitischen Unruhen, die um uns herum sind. Und da fühlen, glaube ich, auch wir uns manchmal wie der kleine Mann, die kleine Frau und fühlen eben genau diese Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Wann hast du das Buch zum ersten Mal gelesen? Weißt du es noch?
Ich glaube, es war noch im Studium.
Im Studium?
Ja. Also ich habe Literaturgeschichte studiert, wir haben es nicht bearbeitet, ich habe es privat gelesen, aber ich glaube, es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich habe es dann noch ein zweites Mal gelesen und jetzt tatsächlich nochmal hervorgeholt.
Man kann ja eigentlich diese Geschichte immer in den Kontext der Zeit setzen, in der man gerade lebt. Mhm. Wie hat sich das verändert, das Lesen in diesen drei Malen?
Eigentlich gar nicht so sehr. Ich glaube, ich habe immer wieder neue Facetten entdeckt, wie das so oft ist, wenn man ein Buch zum zweiten oder dritten Mal zur Hand nimmt. Und ich war immer wieder aufs Neue und vielleicht sogar noch tiefer beeindruckt von diese menschlichen und gleichzeitig auch erschreckt, wie fragil dieses Menschliche sein kann. Ich habe mich immer wieder einerseits sehr geärgert über Fabian, weil er ja durchaus auch einen Sarkasmus an den Tag legt, sich durchaus auch ein bisschen in seinem Weltschmerz suhlt. Aber wenn es drauf ankommt, dann reagiert er einfach richtig, dann tut er das Richtige und er hat diese Jetzt-erst-Recht-Haltung. Und die hat mich im Studium sehr gestützt und sehr inspiriert. Und das tut sie aber auch bis heute.
Bei deinem Job, bei deiner Arbeit bist du ja auch in einer gewissen Weise für die Formung der Zukunft tätig. Begegnest du heute genug Fabians?
Ich glaube, ich habe das ganz große Privileg in dem Job, in dem ich bin, mit den Projektpartnerinnen, die wir haben, tatsächlich vielen Fabians zu begegnen. Also das sind ganz viele Menschen, die sich wirklich den großen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und versuchen, eine Lösung zu finden und eine Antwort zu finden darauf. Und genau diese leicht trotzige Jetzt-erst-recht-und-dennoch-Haltung an den Tag legen. Also ja, ich darf sagen, ich begegne diesen Menschen und würde mir wünschen, dass viele Leute auch solche Menschen in ihrem Umfeld haben.
Jetzt geschichtlich betrachtet ist ja die 1930er Jahre eher eine Zeit, die eigentlich etwas Schlechteres einläutet. Mhm. Hier haben wir ja noch die Kraft, und dass es sich noch zum Guten wendet. Was ist hier so dein Appell an die Leute? Wie kann man es schaffen, dass es viele Fabians gibt, die dann eben Sachen zum Guten wenden?
Ich glaube, wir wollen alle tief in uns drin ja immer das Richtige tun. Mhm. Und ich glaube, auf diese Stimme sollte man einfach hören. Bei allem, was man tut, wie man diskutiert, wie man argumentiert. Und wirklich die Menschlichkeit, sich immer wieder zu erinnern, wir sind Menschen, wir brauchen die Menschlichkeit. Und ich glaube, da nicht aufzugeben, sondern sich dafür einzusetzen, das ist ganz wichtig. Das ist auch das, was Kästner letztendlich sagen wollte. Also er sagt ja, manchmal spielt man auf dem verlorenen oder steht man auf dem verlorenen Posten, aber was soll's, das ist ja kein Grund, es nicht mehr zu tun. Und ich glaube, sich dessen zu erinnern und da einfach mit Mut immer wieder gegen anzugehen, wenn etwas in eine falsche Richtung geht, das ist ganz, ganz wichtig.
Du sprichst es an, Sachen in die falsche Richtung gehen. Ich meine, wir kennen das alle, wir haben alle schon mal beobachtet. Und in dem Buch steht der Satz, man darf nicht immer nur zusehen. Mhm. Inwiefern ist dieser Appell verbunden mit Menschlichsein?
Naja, ich glaube einfach, sich auch einmischen und Haltung zu zeigen in den richtigen Momenten, wenn es drauf ankommt. Und ich glaube gar nicht, dass es Kästner darum ging, das immer zu tun. Er war ein Menschenkenner und er hat Fabian ja genauso gezeichnet. Er reagiert nicht immer und sein bester Freund Labude schüttelt ihn einmal und sagt, wir müssen etwas tun, weil er sich eben auch so ein bisschen in der Passivität, in die Passivität zurückzieht. Und das, glaube ich, ist auch genau das Spannende daran. Fabian hat beide Seiten. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch fasziniert an dieser Figur, weil es diese Ambivalenz hat und weil wir alle diese Ambivalenz haben und kennen und trotzdem aber uns immer wieder fragen sollen, was ist jetzt das Richtige in dieser Situation? Und ist Nichtstun jetzt wirklich eine Option oder ist jetzt genau der Zeitpunkt, etwas zu tun und Haltung zu zeigen?
Passivität, die du angesprochen hast, für mich hängt die ja auch immer oder oft mit zusammen mit dem Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Dass man ja passiv bleibt, weil man sich selbst nicht genug Kraft selbst zuspricht und dann eigentlich in die Passivität abrutscht. Eben das kann sein, wenn man zum Beispiel irgendwie in einem gewissen Gewaltenverhältnis steht. Was siehst du dein Appell an Leute, die sich jetzt vielleicht mit diesem Thema beschäftigen und in sich auch ein bisschen diese Ohnmacht entdecken?
Ehrlich gesagt, es ist ganz simpel. Lest genau solche Bücher, weil ich glaube, wenn man da, sind sicherlich die Zeiten, die hier gezeichnet werden, das sind andere Zeiten, als wir heute haben. Und wir wissen, was passiert ist danach, nach eben dem Ende der Weimarer Republik. Und wir haben hier es mit einer Person zu tun, die so viele Widrigkeiten hat. Also Fabian verliert alles auf seinem Weg, auf der Suche nach Anständigkeit. Also er verliert seinen Job, er verliert seine Freundin, er verliert seinen besten Freund und am Ende nimmt das Ganze noch eine tragischere Wendung. Und trotzdem schafft das immer wieder, nicht immer wie gesagt, aber immer wieder dieses Stück Menschlichkeit hochzuhalten. Und ich glaube, wenn man das sieht, dass es geht und sich vielleicht auch vergleicht damit, dann kann das schon helfen, dass man sich vielleicht ein bisschen weniger ohnmächtig fühlt.
Ist das auch die Botschaft, die du heute mitbringen möchtest?
Ja, sehr gerne. Sehr gerne würde ich das so teilen, dass es eben, ja, dass man sich immer wieder die Frage stellen sollte, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Mhm. Und sich dafür einfach entscheidet. Wie man sich entscheidet, kann ich nicht beeinflussen, aber sich diese Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Anspruch an mein Menschsein, das im Hinterkopf zu halten.
Sehr schön. Wenn dein Leben ein Roman wäre, gehen wir, öffnen wir das Bild ein bisschen, wenn dein Leben ein Roman wäre und gerne jetzt auch ein bisschen in den Kontext der Zeit gesetzt. Welchen Titel würde dein aktuelles Kapitel tragen?
Mein aktuelles Kapitel? Always on the Run.
Always on the Run?
Ja, ich befürchte, ja.
Warum always on the Run?
Naja, das Leben ist so voll. Das Leben spielt einem immer wieder zu und ja, da laufe ich mit. Manchmal mit, manchmal getrieben, manchmal dagegen.
Aber, always on the Run. Aber immer positiv.
Ja, ich glaube, das kann ich von mir behaupten.
Okay. Ja. Danke für die netten Worte, Britta Friedrich.
Dankeschön.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.